Stadt, Land, Garten. Das ist der Gartenpodcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden sehen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wieso ein Garten funktioniert. Hi, Lena.
Hallo, Alex. Wie geht's dir?
Ganz gut. Ich bin guter Dinge, dass jetzt nicht mehr schneit.
Jetzt ist ja endlich wieder warm. Hast du einen Kälteschock bekommen?
Jein.
Oder deine Pflanzen?
Ich habe einiges drin gelassen und noch gar nicht rausgestellt. Hier unser Salat, den du eigentlich gesetzt hast in meinem Garten, der lebt noch. Mhm. Die neuen Obstbäume leben noch. Und was ich mir noch nicht so genau angeguckt habe, sind diese ganzen Multitopfplatten mit Blumen und rote Beete und so. Aber ich glaube, sie leben noch.
Meine ersten Paprika haben Knospen.
Was?
Mhm.
Das war früh.
Bin ich auch ein bisschen stolz. Die sind aber auch relativ groß. Die sind bestimmt schon 40 Zentimeter groß.
Ja, Wahnsinn.
Und man merkt, dass ich sehr viele Paprika dieses Jahr habe, die sehr unterschiedlich verteilt waren, an unterschiedlichen Fenstern, in unterschiedlichen Räumen, teilweise draußen, teilweise drinnen. Und es gibt einzelne Pflanzen, und das ist interessanterweise sogar sortenübergreifend, also es sind zwei oder drei verschiedene Sorten, die sind wirklich schon richtig, richtig groß und bekommen eben Knospen. Das sind so 5, 6 Pflanzen. Dann habe ich aber auch noch so, naja, so 15 Zentimeter große Pflänzchen, obwohl ich die alle gleichzeitig ausgesät habe. Und das hat auch nichts mit der Sorte zu tun, sondern wirklich was damit, wo die wie gestanden sind.
Ja, mit Licht auf jeden Fall. Also Licht ist ein Riesenfaktor, merke ich auch immer wieder. Hier bei meiner Kunstbeleuchtung ist natürlich alles super gleichmäßig, aber selbst da gibt es sozusagen Spots, die besser ausgeleuchtet sind offenbar, weil das Licht nicht so gut strahlt, und Spots, die eher so ein bisschen im Schatten stehen. Und auch die Topfgröße ist mir aufgefallen. Also jetzt, wo ich noch so ein paar Platten mit etwas größerem Umfang habe und da reinpikiert habe, ist auf jeden Fall ein stärkeres Pflanzenwachstum zu beobachten als bei denen, die quasi noch in den alten, kleineren Platten drin sind.
Wir sprechen aber heute jetzt nicht über Paprika, jedenfalls nicht ausführlich, sondern über Rhabarber, denn jetzt gerade ist er reif. Hast du Rhabarber im Garten?
Oh ja, wir haben sogar recht viel, und ich möchte den dieses Jahr auch mal teilen und noch so an eine andere Stelle pflanzen.
Wolltest du das nicht letztes Jahr schon?
Ja, wieder vergessen. Also keiner, ich habe jetzt nochmal gefragt, extra keiner erinnert sich so wirklich, wie alt er ist.
Solange er gut wächst, muss man ihn ja eigentlich auch nicht teilen, oder geht es darum, dass du ihn an eine andere Stelle...
Genau, ich will ihn vermehren eigentlich. Und interessanterweise vermehrt er sich ja nicht von selbst irgendwie mehr. Also er ist einfach jedes Jahr gleich groß, vom Umfang her. So sein Beet ist sozusagen immer gleich groß. Und ich finde es total interessant, was passiert, wenn ich ihn jetzt halbiere, ob er dann irgendwie nach ein paar Jahren das Beet wieder ausfüllt sozusagen. Oder ob er so klein bleibt. Also er ist jetzt nicht wie eine Pfefferminze, die du dann irgendwie überall findest.
Nee, das stimmt.
Aber er ist ultra sauer.
Oh, ich wollte nämlich gerade fragen, magst du Rhabarber überhaupt?
Total gerne in verschiedenen Verarbeitungsformen, sowohl als Sirup, den wir selber machen, für Schorle, als auch in Marmelade und auf dem Kuchen. Also eigentlich so die ganzen klassischen Sachen voll gerne.
Was ist so dein Lieblingsrezept?
Ich glaube tatsächlich die Erdbeer-Rhabarber-Limetten-Marmelade, die wir hier zu Hause machen. Ich bin überhaupt kein Marmeladenfan, aber so die dreimal im Jahr, die ich Marmelade esse, eigentlich immer nur die.
Also mein Rhabarber-Rezept ist ganz klassisch mit Baiser obendrauf. Ich mag lieber einen Mürbteig. Ich mag es nicht, wenn da so eine dicke, fette Puddingschicht ist. Das machen ja manche auch, so ein Mürbeteig und dann so ein Vanillepudding und den Rhabarber da rein versenken. Sondern ich bin wirklich eine große Freundin von einem Mürbteigboden, dann einen Rhabarber einfach drauf, den man vorher natürlich geschält und mit ein bisschen Zucker und so dann da drauf legt, und dann so ein Baiser so eine Baiser-Haube drüber. Das ist mein Lieblings-Rhabarber-Rezept.
Interessanterweise bin ich der, den du gerade so als Pudding-Fraktion beschrieben hast.
Okay, so ein Schlonz.
Ja, ich mag schlonzige Kuchen voll gerne. Viel lieber als Marmorkuchen oder sowas.
Ja, das verstehe ich auch ein bisschen.
Aber Käsekuchen mit Rhabarber geht auch gut.
Ja, stimmt. Bei der Gelegenheit Aufruf an euch, liebe HörerInnen, schickt uns doch mal vielleicht über Instagram euer Lieblings-Rhabarber-Rezept. Bevor wir jetzt aber mit dem Rhabarber starten, müssen wir noch eine Sache machen. Wir müssen noch ganz kurz darüber sprechen, kurz und knackig, was jetzt überhaupt gerade im Garten zu tun ist.
So ist es. Der Schnee ist weg. Das heißt, alles, was jetzt in den Boden muss, kann raus. Kartoffeln pflanzen, Bohnen säen, Blumensamen raus. Kann jetzt alles in die Erde.
Auch die vorgezogenen Sachen, Tagetes, Prunkwinden, Löwenmäulchen, Lupinen, alles, was nicht so super kälteempfindlich ist. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig mit der Paprika, ich bin vorsichtig mit den Auberginen, ich bin vorsichtig mit den Tomaten, aber alles andere kommt bei mir jetzt wirklich raus und ich hoffe auch, dass es das aushält.
Wer, so wie ich, auch noch sehr vorsichtig ist und vielleicht ein bisschen weiter draußen wohnt und vielleicht auch gar nichts mehr hat, was er gerade noch auspflanzen kann, der hat auf jeden Fall noch Zeit für Projekte, die sonst so anstehen. Also Gewächshaus aufbauen, wie in meinem Fall. Oder die alten Beete wieder auf Vordermann bringen, Beetumrandungen, weil spätestens in 1-2 Wochen geht's rund.
Ihr könnt die nächste Runde Salat ansäen. Das ist zwar ein bisschen absurd, werdet ihr jetzt denken, weil bei einigen von euch vielleicht der Salat noch gar nicht erntefähig ist oder erntereif ist. Aber wenn ihr jetzt, es muss ja gar nicht viel sein, aber die nächste Charge ansät, dann seid ihr sozusagen im Flow und dann hört einfach der Salat nicht mehr auf.
Etwas, das ich dieses Jahr auch versuchen möchte, besser hinzukriegen als letztes Jahr. Da habe ich immer dem Salat so beim Wachsen zugeschaut und dann festgestellt, ah ja, jetzt könnte ich mal wieder was aussäen.
Denkt dran, eure Beerensträucher zu mulchen, ganz wichtig. Denn die Feuchtigkeit, die jetzt durch die letzten Tage und Wochen, es hat ja wirklich überall in Deutschland viel geregnet, die darf jetzt im Boden auch drinnen bleiben. Also Mulchschicht drauf, damit die Feuchtigkeit drin bleibt. Irgendwann wird es wieder heiß und trocken werden und dann werden wir jammern, dass die Böden so trocken sind. Also deshalb jetzt mulchen.
Außerdem könnt ihr eure Pflanzen abhärten. Ich finde, man muss nicht so ein riesen Gewiese draus machen. Einfach tagsüber mal ein bisschen raus in Schatten. Und nachts, wenn man das Gefühl hat, es wird eisekalt oder die Wetter-App sagt, es wird zu kalt, nochmal reinholen. Einfach nicht in die pralle Sonne, sonst gibt es vielleicht einen Sonnenbrand.
Jetzt sprechen wir über Rhabarber. Das tollste Learning im Zuge der Vorbereitung war, dass ich den botanischen Namen von Rhabarber gelernt habe, nämlich Reum Rhabarbarum. Rhabarbarum. Ist das nicht toll? Reum Rhabarbarum. Klingt doch super,
klingt
oder?
Ein bisschen wie ein Zauberspruch von Harry Potter, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und dann wachsen den Leuten Rhabarberstangen aus den Ohren.
Also, wir sprechen heute über Reum Rhabarbarum. Ja, das stimmt. Wenn ich das so sage, vielleicht passiert irgendwas mit dir. Ich verhex dich.
Also, ich bin der absolute Harry Potter-Nerd. Ich hoffe, das funktioniert nicht über die Videoverbindung, die wir gerade sprechen. Sonst fallen mir die Kopfhörer vom Kopf.
Rhabarber ist ein Knöterichgewächs. Damit ist er unter anderem verwandt mit dem Sauerampfer und natürlich mit den ganzen Knöterich. Und das Gute ist, dass er damit mit überhaupt gar keinem, also wenn ihr nicht ausgerechnet eine Sauerampferplantage neben eurem Rhabarber habt, er steht in keiner Konkurrenz zu irgendeiner anderen Pflanze, weil er eben aus einer völlig anderen Familie kommt. Das ist super praktisch. Und auch deshalb haben wir ihn so gern. Und er ist, das wissen wir alle und das hast du ja auch gerade gesagt, er ist mehrjährig.
Mhm.
Das heißt, er ist standorttreu, winterhart ist er auch. Und noch ein unnützes Wissen, hierzulande gilt er als Gemüse, in den USA aber als Obst.
Oh Mann, genau sowas merke ich mir jetzt für den Rest meines Lebens und es nimmt irgendwie Platz ein dafür, dass ich mir was anderes nicht merken kann. Das weiß ich jetzt schon.
Reum Rhabarbarum. Ja, das heißt, sauer macht lustig, oder? Und vielleicht noch ein letztes Basic-Wissen. Rhabarber hat eben diese berühmt-berüchtigte Oxalsäure in sich, die vor allen Dingen stark in den Blättern angereichert wird. Oxalsäure ist vor allen Dingen im größeren Mengen wirklich auch giftig. Mhm. Daher darf man Rhabarber nicht roh essen und erst recht nicht die Blätter. In den Stängeln ist deutlich weniger Oxalsäure. Es gibt inzwischen auch Sorten, da kommen wir später noch dazu, die sehr, sehr, sehr weggezüchtet haben, diese Oxalsäure. Aber der normale Rhabarber, der reichert im Laufe des Jahres immer mehr von dieser Säure auch in den Stängeln an. Und deshalb gibt es diesen Johannistag, den 24.06. Bis zu diesem Tag gibt es ja auch Spargel. Das ist eben so ein bisschen so eine Faustregel. Das muss man jetzt nicht super streng nehmen. Also man kann auch noch am 25. und am 26. Juni vielleicht Rhabarber ernten, sollte es dann aber sein lassen, denn die Oxalsäure steigt an und reichert sich dann eben auch in den Stängeln an und dann wird es nicht mehr so bekömmlich. Da sind wir auch schon bei den Bedürfnissen des Rhabarbers. Man sagt so, ein Quadratmeter Fläche braucht jede Pflanze für sich, weil sie eben doch schon ja sich ausbreitet, auch wenn sie dann aufhört zu wachsen. Also sie wuchert nicht. Eine Regel ist auch, dass man maximal ein Drittel der Stängel auf einmal ernten soll, sonst nimmt man da der Pflanze natürlich viel zu viel Kraft und also soll dann, nachdem man ein Drittel weggenommen hat, eben auch wieder warten, bis neue Blätter gekommen sind. Rhabarber ist ein Starkzehrer, braucht einen tiefgründigen und humosen Boden, mag es gerne feucht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bei mir stand er bis letzten Herbst, ich habe ihn nämlich wirklich umgesetzt, weil da jetzt mein Hochbeet steht, bei mir stand er so ein bisschen an der Hecke, das heißt, es war so halbschattig und damit natürlich auch nicht super trocken und da kam er ganz gut, allerdings habe ich ihn schon ordentlich bearbeitet, seit wir diesen Garten übernommen haben, weil er am Anfang sehr dünne Stängelchen hatten und ich habe ihn dann schon sehr viel gedüngt auch und das mochte er offensichtlich und jetzt habe ich ihn, beziehungsweise im Herbst habe ich ihn umgepflanzt und ich glaube, ich habe 5 Pflanzen aus ihm gemacht, also es war wahnsinnig viel. Ich habe es ausgegraben und dann sind diese Knollen, die musste ich gar nicht groß auseinanderschneiden oder hacken oder brechen, sondern die waren auch so einzeln. Also es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich so einzelne Knollen hatte mit 2, 3 Blattansätzen und dann habe ich ihn einfach verteilt. Und dann hatte ich vor, ich glaube, 4 Jahren einen Rhabarber gekauft, neu und an eine neue Stelle gestellt und da merke ich jetzt, dass er dieses Jahr das erste Mal so diese richtig dicken Stängel macht. Das hat jetzt ein paar Jahre gedauert. Ich habe auch letztes Jahr schon geerntet, aber eben nicht in solchen Massen und auch nicht so dicke Stängel und jetzt kommt er so richtig. Also man sagt ja auch, im ersten Jahr soll man gar nicht ernten, um der Pflanze einfach nicht die Power wegzunehmen, denn das muss man ja bedenken. Man nimmt ja nicht wie bei einem Obst eine ausgereifte Frucht, die sowieso dafür gemacht wird, dass sie von einem Vogel, von einem anderen Tier oder von einem Menschen gegessen wird, sondern man erntet ja die Blattmasse und den Stängel, also man erntet ja die Pflanze an und für sich. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, weil wenn man zu viel wegnimmt, das ist so, als ob man zu viel von einem Baum abschneidet.
Ich überlege gerade, unser Rhabarber ist so, der ist so, kommt mir vor wie die genügsamste Pflanze in unserem Garten, aber wahrscheinlich einfach auch, weil er schon so etabliert ist. Und ich weiß natürlich nicht, was die Oma vor 10, 15 Jahren damit gemacht hat, dass der heute so ist, wie er ist. Aber er steht im Grunde auf der Nordseite im Halbschatten, schon eher Schatten. Da kommt sehr wenig Sonne hin, weil er von Büschen eingekeilt ist und ist trotzdem zuverlässig jedes Jahr. Also nur wir bearbeiten den schon, der wird geerntet und irgendwann ist er abgeerntet, dann ist Johannistag, da bleibt immer noch, sagen wir mal, ein Drittel Blattmasse stehen und dann irgendwann schneidest du den runter, so bodennah, sage ich mal, und dann kommt er nächstes Jahr wieder.
Schneidet ihr ihn runter? Interessant, denn ich habe ganz unterschiedliche Aussagen gefunden. Also es waren so gegensätzliche Aussagen, dass ich am Ende mich nicht dafür entscheiden konnte, was die richtige Aussage ist. Denn ich habe ihn bis jetzt nicht geschnitten, sondern ich lasse ihn einfach wachsen.
Mhm.
Und dann zieht er sich ja eh im Herbst ein. Also die Blätter werden irgendwann welk und sterben ab und er zieht sich zurück.
Ja.
Eine Staude einfach und ist dann einfach verschwunden im Winter und kommt dann eben relativ zeitig im Frühjahr wieder. Und ich habe ihn bis jetzt nicht geschnitten. Es gibt aber durchaus Literatur, die empfiehlt, dass man ihn zurückschneidet.
Würde ich das nicht tun, würde mir sehr viel Mulch durch die Lappen gehen sozusagen.
Ja.
Ich liebe das, diese großen Blätter zum Mulchen zu nehmen und ohne schlechtes Gewissen, wenn der Johannistag rum ist.
Und man kann eine super Jauche aus den Blättern herstellen, habe ich jetzt auch gelernt.
Ja, das habe ich auch schon gelesen, aber noch nie probiert.
Und zwar super, und deshalb werde ich das sofort machen, gegen die schwarze Bohnenlaus. Das ist dieses Mistviech, das vor allen Dingen immer auf den Puffbohnen sitzt.
Mhm.
Und da wirklich auch die Ernte vernichtet, regelmäßig, zumindest bei mir. Und dagegen soll es wirklich gut helfen. Außerdem ist es ein wahnsinnig guter Kaliumdünger, wie ja viele dieser Jauchen, die mit so viel Blattmasse entstehen. Und gegen die Lauchmotte hilft er auch. Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht mehr, wie die aussieht. Also ich habe noch nie von einer Lauchmotte gehört und auch keine gesehen.
Ich auch nicht.
Insofern muss ich die jetzt auch nicht wirklich bekämpfen. Aber schwarze Bohnenlaus und Kaliummangel, beides ein Thema.
Ja.
Insofern, ja, entweder wirklich direkt auf die Beete drauf, ist allerdings auch ein gutes Schneckenversteck.
Ja, das stimmt.
Aber man kann sie dann noch abpflücken und ja.
Wobei, also ich habe schon das Gefühl, dass die Blätter innerhalb weniger Tage sind die so angerottet, da versteckst du dich, glaube ich, als Schnecke nicht mehr drunter.
Ja,
das ist also lange nicht so stabil, wie jetzt beispielsweise, wenn ich so einen Blumenkohl putze, noch im Garten an Ort und Stelle sozusagen und da die großen Blätter unten abrupf und auslege. So stabil sind die Rhabarberblätter nicht.
Blumenkohl ist insofern ein gutes Stichwort, denn wir müssen über die Blüte sprechen.
Auf die Überleitung war ich gespannt.
Reum Rhabarbarum.
Mhm.
Also, ich sage deshalb Blumenkohl, weil auch das habe ich gelernt und das wusste ich nicht. Man kann die Blüte, gerade wenn sie noch so sehr geschlossen ist, kann man essen und kann sie ähnlich wie Brokkoli oder Blumenkohl zubereiten.
Was?
Es gibt sogar ein Rezept für ein Rhabarberblütencurry.
Ist es sauer? Ich habe noch nicht mal, also ich könnte jetzt
das
nicht,
weiß ich nicht
Bein und Bein so schwören, dass unser Rhabarber blüht. Ich habe da ehrlich, ich habe da noch nie drauf geachtet, ob der eine Blüte ausbildet. Ich glaube
das
nicht, weil er
du
natürlich vorher geerntet wird bei uns. Also
das kann schon sein, dass der nicht blüht.
Na, was soll denn da blühen, wenn ich ihn abschneide? Also kann er nichts mehr blühen sozusagen. In der
Ach so, du meinst,
ernte ich
weil du
ihn, dann ist er am Johannistag abgeschnitten, da wird er keine
aber
Blüte
meiner
bilden.
Blüht früher. Also meiner hat, wenn er geblüht hat, hat er früher geblüht, vor dem Johannistag.
Ich werde dieses Jahr drauf achten.
Und die Blüte ist unübersehbar. Das ist nämlich so ein Riesending, das, also ein Riesenstängel. Und am Anfang ist es eben, ja, so eine sehr geschlossene Blüte und dann geht sie immer mehr auf, ist sehr weiß und dann aber auch lang. Also sind viele kleine einzelne Blüten, werden total von Insekten geliebt und angeflogen. Und es ist schade, dass eure offensichtlich noch nicht geblüht hat, denn das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, zu der ich auch keine einstimmige Literatur, sondern auch sehr unterschiedliche Angaben gefunden habe, nämlich ob man die Blüte entfernen soll oder nicht. Also die althergebrachte Meinung, das ist zumindest auch das, was ich mal gehört habe, war ja, die Blüte entfernen und ähnlich wie die Stängel nicht abschneiden, sondern so abdrehen. Man kann die ja ganz gut so rausdrehen, so ein bisschen ähnlich wie Pilze zum Beispiel oder so.
Mhm.
Also nicht schneiden, weil es eine zu große Wunde gibt und ja, da schnell Krankheitskeime eindringen können in die Pflanze. Also man soll sie auch so abdrehen, die Blüte. Viele sagen, ja, muss man unbedingt machen, weil die Pflanze zu viel Kraft in die Blüte steckt und dann erst recht in das Erstellen der Samen. Andere sagen, man merkt keinen Unterschied. Ich habe sie bis jetzt immer rausgedreht, aber ich werde, sollte er dieses Jahr blühen, es könnte sein, dass das vielleicht nicht passiert, weil ich ihn ja eben umgesetzt habe und jetzt schon auch sehe, dass der da sind jetzt lauter so kleine Mini-Pflänzchen letztendlich.
Ja.
Und der muss sich jetzt erstmal erholen und den werde ich auch nicht beernten dieses Jahr. Und deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob der blüht, aber vielleicht dafür der andere, also der noch nicht so alt war, den ich jetzt nicht geteilt habe, vielleicht kommt da was. Das werden wir sehen.
Ehrlich gesagt, jetzt bin ich total verunsichert. Keine Ahnung, ob der die letzten 2 Jahre geblüht hat. Ich war immer nur an der Ernte interessiert und am Mulch. Aber ich glaube schon, dass mir das aufgefallen wäre. Aber was ich mit Sicherheit weiß, ist, wir schneiden Rhabarberstangen immer tatsächlich. Mm. Also das könnte ich jetzt mal anders versuchen.
Ja, das soll man wirklich nicht tun, eigentlich.
Ich habe in meiner Recherche noch rausgefunden, dass wenn man Rhabarber teilt, so wie du nämlich gerade sagst, dann kann man auf jeden Fall erstmal mit einer Ernteeinbuße rechnen für die nächsten 1-2 Jahre.
Ja.
Also klar ist, Herbst ist ein guter Moment sozusagen, den zu teilen, lang bevor der Boden irgendwie friert, ne, schon eher so September, Anfang Oktober. Und dann hat er noch Zeit, neue Wurzeln zu bilden, bevor dann der Winter kommt. Aber auf jeden Fall Ernteeinbußen die ersten 1-2 Jahre, bis er sich wieder etabliert hat. Vielleicht sogar länger, je nachdem, wie groß die Stücke sind.
Ich sehe das jetzt, der wächst emsig, aber ich sehe schon, dass einfach die Stiele und die Blätter sind schon einfach relativ dünn. Deshalb habe ich ihm auch ordentlich Mist und Kompost mitgegeben.
Das ist zum Beispiel was, also da ist unserer, glaube ich, einfach alt genug. Der wird meines Wissens weder gedüngt noch irgendwie groß gepflegt. Der wird nie gegossen. Der existiert einfach. Und ich glaube, deswegen hat es ihn auch noch niemand geteilt. Also A, wüsste ich gar nicht, welchen Standort. Und B, hat keiner Bock auf Ernteeinbuße. So, es ist irgendwie so ein System, das funktioniert einfach.
Wahrscheinlich läuft immer jemand dran vorbei und sagt, Rheum, Rhabarberum.
Bestimmt. Das wird sein. Das geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Ne?
Es klingt so schön. Und dass du jetzt gesagt hast, es klingt wie ein Zauberspruch, finde ich noch besser. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, du hast gesagt, im Herbst kann man ihn am besten pflanzen. Das ist wirklich eine gute Idee, denn er ist sehr, sehr früh dran und treibt einfach mit den ersten Sonnenstrahlen schon aus, muss man fast sagen. Also Anfang März sieht man da oft schon was. Und ja, jetzt haben wir Ende April und der bei mir im Garten ist trotz jeglicher Schlechtwetter-Einbußen, wobei wir da vorher auch schon ein paar wirklich warme Tage hatten, erntereif. Also die ersten Stängel kann man schon richtig gut abziehen oder abdrehen und mitnehmen. Und ich finde, was auch fürs Rausdrehen spricht, ist, dass der unten, ich weiß gar nicht, wie kann man das denn erklären, denn der wird ja ganz unten wieder so ein bisschen dünner, wie so ein kleines Öhrchen sieht das ja so fast aus. Ich weiß
gar nicht. So eine Verjüngung.
Ja, genau, er wird so schmal. Es gibt die Sitte, dem Rhabarber so einen Wachstumsvorschub zu verpassen, indem man einen Eimer über den Rhabarber drüber stülpt. Manche schwören auf einen schwarzen Eimer, weil schwarz natürlich auch nochmal die Wärme der Sonne anzieht und es dann nochmal so ein bisschen wärmer wird. Und das bedingt, dass unter diesem Eimer, da ist es warm und gleichzeitig dunkel, der Rhabarber schießt. Also weil er natürlich denkt, oje, oje, es ist so dunkel, ich will raus ans Licht. Das heißt, er wird sehr schnell, sehr groß und lang, hat aber kein Licht, bleibt deshalb verhältnismäßig hell und baut damit auch deutlich weniger Säure auf. Also es gibt Leute, die schwören da drauf. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, brauche es aber irgendwie auch nicht, weil es funktioniert auch so. Und man sagt aber, dass das dem Rhabarber sehr, sehr viel Kraft kostet, dieses Schießen. Und man das deshalb nur sehr dosiert einsetzen soll und eben ja nicht jedes Jahr machen sollte. Wenn man
aber es macht schon Sinn. Ich meine, das ist ja so ähnlich wie bei Lauch. Wenn man den anhäufelt, dann ist der Schaft weiter nach oben weiß. Und das ist wie bei Staudensellerie, den kann man ja auch so ein bisschen bleichen. Mhm. Also ja, wer mag und wer das irgendwie auch vielleicht zu Zierde schön findet.
Und zum Schluss vielleicht noch ein bisschen Sortenkunde. Also es gibt mehr oder weniger 3 verschiedene Arten von Rhabarber. Das eine sind die grünstieligen, das andere sind die rotstieligen und dann gibt es die rotstieligen, die auch innen drin rot sind, also rotes Fruchtfleisch, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Haben. Und die grünen sind die sauersten und die ganz roten, die man oft auch Erdbeer- oder Himbeer-Rhabarber nennt, weil der Geschmack auch so ein bisschen dran erinnert, die sind die am wenigsten sauren in der Regel. Was ich im Garten habe, was ich jetzt aber auch erst recherchiert habe, dass es einer der sauersten ist, ist Holsteiner Blut. Das ist eher ein kleinerer, also ein Rhabarber, der wird nicht so riesig. Der ist zwar rotstielig, aber der ist wirklich relativ sauer. Und dann gibt es noch Vierländerblut, der in die gleiche Richtung geht, nicht ganz so sauer ist wie Holsteiner Blut. Und dann sind noch relativ bekannte Sorten Frambosen Red und Glaskin Perpetual, die schon mal deutlich weniger sauer sind, aber auch eher so grünlich-rote Stiele haben. Und dann haben wir zwei so ja, Himbeer- oder Erdbeer-Rhabarber, und zwar Canada Red und, dass die alle irgendwie als Englisches heißen, fällt mir gerade auf, gell? Interessant.
Obwohl er aus Russland kommt, ja, ist echt spannend.
Also er stammt nicht, ursprünglich stammt er sogar noch, also noch mehr aus dem asiatischen Raum, aber aus, also die Europäer haben ihn sozusagen aus Russland nach Europa gebracht und dann angefangen zu kultivieren. Also er ist sozusagen in Etappen gekommen. Aber das ist schon ein Weilchen her, also insofern. Aber wer weiß, vielleicht haben sich irgendwie die englischsprachigen, vielleicht mögen die Rhabarber besonders gern. Wer weiß. Also, Canada Red und Fulton's Strawberry Surprise. Wir schreiben euch das alles auch nochmal in den Shownotes. Also ihr müsst das jetzt nicht zehnmal hintereinander anhören, um es hoffentlich richtig zu verstehen, wie ich mir hier die Zunge verdrehe. Sind sehr, ja, auch wohlschmeckende. Also gerade Fulton's Strawberry Surprise gilt als sehr, sehr, sehr lecker. Ich habe den noch nie so probiert oder gesehen. Das ist jetzt eher eine Recherche gewesen.
Ja.
Sind sehr milde und teilweise sogar leicht süßliche Rhabarber-Sorten, die eben innen auch rot sind.
Super interessant. Muss ich mir direkt ein Plänzchen suchen vielleicht.
Und Elmsfeuer zum Beispiel ist auch einer, der innen und außen rot ist und eher mild ist. Und dann haben wir einen ganz coolen, der heißt Livingston. Und dem wurde die Oxalsäure, ich habe es ganz am Anfang ja schon mal gesagt, so weggezüchtet, dass er das ganze Jahr eigentlich geerntet werden kann. Also da muss man wirklich nicht aufhören, ihn zu ernten, sondern man kann ihn das ganze Jahr ernten, solange man das fein dosiert macht, bis er eben dann so im August, September so in die Ruhephase eintritt. Und der hat auch den Vorteil, dass er nicht schießt, also kaum blüht. Das heißt, ist natürlich noch mehr Blattmasse dann da. Und vielleicht als letztes auch noch, Victoria ist einfach ein spätreifer Rhabarber und kann deshalb auch bis in den Juli hinein geerntet werden. Und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich schon ganz praktisch, wenn man die Saison noch so ein bisschen hinten nach raus zögern kann und eben nicht mit dem 24.06. aufhören muss. Auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie ganz schön, wenn man so mit den Jahreszeiten irgendwie geht, finde ich.
Irgendwie schon, ja. Ich finde, manche Dinge haben einfach Saison und dann sind sie besonders.
Ja.
Und ich muss sie nicht das ganze Jahr haben. So wie Beeren auch, wie Spargel.
Ja.
Ich würde mich jetzt nicht so auf die Erdbeerzeit freuen, wenn es das ganze Jahr Erdbeeren geben würde. Weißt du?
Das stimmt, aber beim Spargel ist es zum Beispiel so und beim Rhabarber geht es mir auch so, dass ich das Gefühl habe, ich muss es ganz intensiv mitnehmen, sodass ich gefühlt dann einfach 6 Wochen lang nichts anderes esse als Spargel, Rhabarberkuchen und Erdbeeren. Also. Und es ist auch so ein bisschen verrückt. Aber gut. Bevor wir diese Folge schließen, vielleicht noch ganz zum Schluss unser Wissen to go.
Rhabarber ist pflegeleicht, ein Starkzehrer, der sich meiner Meinung nach, wenn er sich mal etabliert hat, sehr leicht pflegen lässt.
Die giftige Oxalsäure reichert sich vor allem in den Blättern an und deutlich weniger in den Stängeln, also ihr müsst euch keine Sorgen machen.
Nach dem Johannistag am 24. Juni nimmt die Säure stark zu, daher sollte man ihn danach nicht mehr essen.
Es werden immer mehr Sorten gezüchtet, die deutlich milder sind als so diese sehr saure Urform mit den grünen Stängeln, deutlich weniger Oxalsäure haben und teilweise so wenig haben, dass sie viel länger als ja, bis zum 24. Juni auch beerntet werden können.
Es gibt verschiedene Herangehensweisen, Rhabarber vor der Blüte zu schneiden, gar nicht zu schneiden und blühen zu lassen, abdrehen oder schneiden bei der Ernte. Ihr werdet euren eigenen Weg finden. Macht euch nicht zu sehr im Kopf.
Aber erzählt uns unbedingt, wie ihr das macht und warum ihr das so macht. Das interessiert uns sehr. Am besten, ihr macht das über Instagram. Da findet ihr uns unter stadtlandgarten-podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr ja, uns da den einen oder anderen Kommentar hinterlasst. Das Gleiche könnt ihr bei Spotify machen. Da gibt es unter jeder Folge die Möglichkeit, entweder einen Kommentar zu hinterlassen, wie ihr die Folge fandet. Oder wir stellen auch immer so eine kleine Umfrage ein und freuen uns, wenn ihr daran teilnehmt. Und natürlich, wie immer, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns, sofern euch dieser Podcast gefällt, abonniert, euren FreundInnen davon erzählt, euren bekannten GärtnerInnen und uns natürlich auch 5 Sterne oder gar einen Kommentar hinterlasst. Denn damit helft ihr uns tatsächlich sehr, diesen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und vielleicht auch anderen GärtnerInnen diesen Podcast an die Hand und auf die Ohren zu geben.
Wir hören uns wieder am 13. Mai und dann sprechen wir über das Thema heimische Pflanzen im Garten.
Richtig, wir klären darüber auf, was wirklich heimisch ist und was nur so tut, als ob es heimisch ist, also sogenannte Neophyten. Wir sprechen auch ein bisschen über invasive Pflanzen und wie man damit umgehen kann oder sollte und wie wir irgendwie versuchen, ein ganz gutes Gleichgewicht in unserem Garten zu finden.
Ab in den selbigen, raus mit den Pflanzen, raus mit euch. Bis bald.
Macht euch die Hände schmutzig. Tschüss.